die Verse 18 bis 31 hört auf das Wort Gottes. Da ging Mose hin und kam zurück zu Jethro, seinem Schwiegervater, und sprach zu ihm: Lass mich doch gehen und zu meinen Brüdern zurückkehren, die in Ägypten sind, und sehen, ob sie noch leben. Und Jethro sprach zu Mose: Geh hin in Frieden. Und der Herr sprach zu Mose in Midian: Geh nach Ägypten zurück, denn die Leute sind alle tot, die nach deinem Leben trachteten. So nahm Mose seine Frau und seine Söhne und ließ sie auf einem Esel reiten und zog wieder in das Land Ägypten. Mose nahm auch den Stab Gottes in seine Hand. Und der Herr sprach zu Mose: Wenn du wieder nach Ägypten kommst, so achte darauf, dass du vor dem Pharao all die Wunder tust, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zum Pharao sagen: So spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen eigenen erstgeborenen Sohn umbringen. Es geschah aber, als er unterwegs in der Herberge war, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Da nahm Zipora einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und warf sie ihm vor die Füße und sprach: Fürwahr, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihr ab, sie sagte aber: Blutbräutigam, wegen der Beschneidung. Und der Herr sprach zu Aaron: Geh hin, Mose entgegen in die Wüste. Da ging er hin und traf ihn am Berg Gottes und küsste ihn. Und Mose verkündete Aaron alle Worte des Herrn, der ihn gesandt hatte, auch alle Zeichen, die er ihm befohlen hatte. Da gingen Mose und Aaron hin und versammelten die Ältesten der Kinder Israels. Und Aaron redete alle Worte, die der Herr zu Mose gesprochen hatte. Und er tat die Zeichen vor den Augen des Volkes. Da glaubte das Volk, und als sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israels angenommen und ihr Elend angesehen habe, da neigten sie sich und beteten an. Lasst uns beten. Vater, Sohn und Heiliger Geist, dieses dein heiliges Wort, das Wort, das du uns gegeben hast und das Wort, das du zu uns sprichst, so bitten wir, allmächtiger Vater, dass du uns in diesem Wort deinen Sohn Jesus Christus hoch machst und herrlich zeigst durch die Kraft deines Geistes. Predige in unseren Herzen, Herr, die Predigt, die jeder Einzelne von uns hören muss. Herr, nimm hinfort alle Worte, die unnütz sind, und gib die Worte, Herr, die erbauen und ermahnen und die unsere Seelen zu dich emporheben. So bitten wir in Jesu Namen. Amen. Im Abschnitt heute geht es um Treue. Es geht um Gottes Treue zu seinem Volk und zu seinem Knecht Mose. Aber es geht nicht einfach um irgendeine Treue, es geht um ziemlich spezielle Treue, es geht um die Bundestreue Gottes. Seht ihr, Gott ist treu, weil er ein Gott des Bundes ist. Wenn immer Gott einen Bund schließt, wird er ihn nicht brechen. Gott hat einen Bund geschlossen mit Abraham, und dieser Bund, lesen wir, ist auf ewig geschlossen. Ein Bund, der nie aufhören wird. Und Gott ist treu zu diesem Bund. Manchmal, wenn man das Alte Testament liest, wirkt es so, als würde Gott sein Volk allein lassen und es aufgeben. Und wir sehen es sogar in 2. Mose, dass Gott androht zu Mose, sagt: Ich werde dieses Volk vernichten und aus dir ein neues Volk hervorkommen lassen. Aber weil Gott treu ist und weil Gott einen Bund geschlossen hat, wird er sein Volk niemals loslassen. Und wir haben in den letzten Abschnitten schon gesehen, dass Gott sein Volk kennt, dass Gott weiß, wie es seinem Volk geht und dass er sich um sein Volk sorgt. Und deshalb wird er sein Volk erretten. Und genau darum geht es heute. Er zeigt erneut, warum er Gott ist und warum er tut, was er tut, weil er treu ist zu seinem Bund. Aber es geht nicht nur um die Treue Gottes, es geht auch um die Treue des Volkes, es geht um die Treue Moses. Moses Treue wird hier gefordert. Es geht um unsere Treue am Ende zu dem allmächtigen, dreieinigen Gott. Das sind die zwei Seiten, wenn wir wollen, von der gleichen Münze, die wir betrachten werden. Die Treue Gottes, unsere Treue, und dann, was eigentlich unsere Reaktion auf die Treue Gottes sein soll. Die Predigt hat also den Titel Bundestreue. Bundestreue, weil Gott seine Treue verspricht. Und das Erste, was wir betrachten wollen, ist diese Treue. Gottes Treue. Gottes Treue. Mose war auf dem Weg nach Ägypten. Wir haben es gelesen. Er ist zu seinem Schwiegervater gegangen. Er hat seinem Schwiegervater gesagt, lass mich gehen. Und er hat ihn gesandt. Er hat sich, wie es hier heißt, den Stab Gottes genommen. Interessante Bezeichnung. Aber eigentlich ist es sein Hirtenstab gewesen. Aber Gott hat ihn zu etwas Besonderem gemacht, zu einem Zeichen, was er nutzen wird in Ägypten. Und Mose war sich bewusst, es ist nicht mehr irgendein Stab, es ist der Stab Gottes, das Werkzeug, das Gott nutzen wird. Er hat seine Familie eingepackt und ist unterwegs nach Ägypten. Und Gott hat ihm Mut gemacht und hat ihm gesagt, geh nach Ägypten, denn alle, die dein Leben wollten, alle deine Feinde sind nicht mehr, sie leben nicht mehr. Du musst also noch nicht mal mehr Angst vor den Ägyptern haben, die dich umbringen wollten. Und während Mose also auf dem Weg nach Ägypten ist, bereitet Gott seinen Knecht vor. Er sagt, wenn du wieder nach Ägypten kommst, so achte darauf, dass du vor dem Pharao all die Wunder tust, die ich in deiner Hand gegeben habe. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Das sind einer der Verse, wo viele Menschen Schwierigkeiten mit haben. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir mit diesem Vers von Zeit zu Zeit Schwierigkeiten haben. Oder schon mal darüber gegrübelt haben, wie kann es sein, dass Gott das Herz eines Menschen verstockt? Okay, die Frage ist vielleicht nicht so relevant, weil Gott ist Gott, er tut, was er tut. Aber ist es nicht Gott, der eigentlich will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Dass er, der uns in seinem Wort sagt, dass er will, dass die Menschen errettet werden? Aber wieso lesen wir jetzt beim Pharao, dass er das Herz verstockt? Gott sagt Mose, du wirst zum Pharao gehen und ich werde sein Herz verstocken und er wird das Volk nicht ziehen lassen, er wird sich weigern. Wieso macht Gott das? Wie passt das mit dem lieben Gott zusammen? Wieso verstockt Gott das Herz des Pharaos? Am Ende wird er den Pharao dafür richten. Wie funktioniert das? Wie ist das logisch überhaupt machbar? Und ich versuche das so einfach wie möglich zu beantworten. Wir müssen verstehen, was wir hier sehen, ist der Anfang vom Ende. Nicht der Anfang der Geschichte, sondern der Anfang vom Ende. Das ist im Prinzip die Einleitung zum Ende hin. Wir sehen den Anfang vom Gericht über den Pharao. Wir sehen hier, manche Menschen lesen diesen Vers und sagen, es ist nicht fair, dass Gott einen Mann richtet, dessen Herz er selbst verstockt hat. Es ist nicht fair, dass Gott einen Menschen richtet, wo er selbst dafür gesorgt hat, dass Gott ihn richten muss. Aber das Argument stimmt in diesem Fall gar nicht. Gott verhärtet das Herz des Pharaos und damit beginnt das Gericht. Das ist der Anfang von dem Gericht über den Pharao. Gott bestraft und richtet den Pharao wegen all dem, was er schon getan hat. All dem Bösen, was er dem Volk Gottes Israel schon angetan hat. Die ganze Sklaverei, die harte Arbeit in der Sonne Ägyptens. Dass er die Kinder der Israeliten umgebracht hat. Dass er Völkermord begangen hat. All das und noch viele andere Sünden, Götzendienst und was nicht alles auf der Liste hinzukommt. Das ist der Grund, warum Gott den Pharao bestraft. Und dass er das Herz verhärtet, ist der Anfang dieses Gerichts. Weil damit sorgt Gott dafür, dass der Pharao keinen Ausweg mehr hat. Der letzte Ausweg ist verschlossen. Die Möglichkeit umzukehren und Buße zu tun, ist für den Pharao vorbei. Das ist eine schreckende Wahrheit, wenn wir darüber nachdenken. Weil es ist die Wahrheit, dass Gott irgendwann die Tür schließt und dass dann keine Chance mehr da ist, umzukehren und Buße zu tun. Für den Pharao war die Zeit vorbei. Petrus warnt uns in seinem Brief, dass wir nicht denken sollten, Christus verzögert seine Wiederkunft, sondern dass wir uns bewusst machen sollten, Christus ist gnädig, dass er noch nicht wiedergekommen ist. Und jetzt ist die Möglichkeit, umzukehren und Buße zu tun und zu Gott zurückzukehren und um ihn um Vergebung zu bitten. Weil irgendwann, wenn Christus wiederkommt, ist dieses Angebot vorbei. Und dann ist die Tür endgültig verschlossen. Und das war der Punkt beim Pharao. Und was Gott dadurch macht, und das müssen wir verstehen, er bestätigt dadurch seine Treue zum Volk. Jahrhunderte, Jahrzehnte hat das Volk gelitten unter dem Pharao und unter der Tyrannei des Pharaos, unter der Macht des Pharaos. Und jetzt, sagt Gott, ist Schluss damit. Jetzt wird der Pharao gerichtet. Er wird dafür leiden müssen. Achtet auf die Worte, die Gott benutzt. Er spricht von dem erstgeborenen Sohn. Er sagt, du sollst zum Pharao gehen und sagen, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Lass ihn gehen. Und wir verstehen das Konzept nicht mehr vielleicht, weil wir in einer anderen Zeit und Kultur leben. Aber der erstgeborene Sohn damals in Ägypten und auch in Israel war besonders. Er hatte eine besondere Stellung. Auf ihm lag die gesamte Hoffnung der Familie, dass er das Erbe weiterführt. Vielleicht das Unternehmen übernimmt und erfolgreich ausbaut. Er ist derjenige, der am meisten erben wird und am meisten Verantwortung mitbekommt. Und der Pharao wusste, was es bedeutet, weil Gott droht damit, wenn du meinen Erstgeborenen nicht gehen lässt, dann werde ich deinen Erstgeborenen umbringen. Der Pharao hat das Konzept verstanden, was es bedeutet, wenn Gott von dem Erstgeborenen ist. Derjenige, der eine besondere Stellung hatte. Aber vor allem, wenn wir die gesamte Bibel betrachten, müssen wir verstehen, dass wenn Gott von seinem Erstgeborenen spricht, er hier etwas andeutet, was viel herrlicher ist. Der Erstgeborene, der Einziggeborene, der eingeborene Sohn Gottes ist Jesus Christus. Hier sehen wir einen Schatten auf den, der kommt. Der geliebte Sohn, der aus der Herrlichkeit gekommen ist. Christus ist die Erfüllung dieser Wahrheit, die wir hier lesen. Der Erstgeborene, den Gott so sehr liebt, dass er nichts an ihn kommen lassen wird. Und das Beste an dieser Wahrheit ist, und wir haben es heute Morgen im Bekenntnisunterricht schon betrachtet, ist, dass die Bibel davon spricht, dass wir eins sind mit Christus. Dass wir in ihm sind. So wie das Volk Gottes im Alten Testament für Gott der Erstgeborene, der wichtigste Sohn war, so sind wir in Christus für Gott der wichtigste Sohn, der Erstgeborene. Ich denke, wir haben oft das falsche Bild im Kopf. Wir denken, Gott sieht uns und denkt, oh, diese Sünder. Und dann sieht er Christus neben uns stehen, der sich selbst hingegeben hat als das Opfer. Und er beginnt Mitleid mit uns zu haben. Und er vergibt uns unsere Schuld, weil Christus sein Blut vergossen hat. Aber das ist nicht das Bild, was wir haben sollten. Gott sieht und er sieht Christus. Und in Christus sieht er uns. Verbunden mit ihm. Die Bibel spricht davon, er ist das Haupt, wir sind sein Körper. Und Gott sieht nicht Christus und den Körper, Gott sieht Christus und uns in ihm. Und weil Gott Christus so sehr liebt, als seinen eingeborenen Sohn, liebt er uns, die wir durch den Glauben mit ihm verbunden sind. Und das ist die wunderbare Wahrheit des Evangeliums, die wir verstehen müssen. Wir sind in Christus. Und egal, welche Feinde sich gegen uns, das Volk Gottes, stellen, egal, wer uns unterdrückt, egal, wer uns das Leben schwer macht, und wir wissen nicht, was in Zukunft noch kommt, wir wissen aber eines, Gott liebt uns. Und Gott wird den nicht unbestraft lassen, der sein Volk antastet. Paulus warnt uns Christen davor, dass wir mit der Kirche richtig umgehen, denn wer der Kirche schadet, sagt er, dem schadet Gott. Gott liebt sein Volk. Gott liebt sein Volk wie seinen eigenen Sohn so sehr, dass der Pharao sich in Acht nehmen muss. Ansonsten wird er es bitter, bitter zu spüren bekommen. Was wir hier sehen in diesen einfachen Worten und in diesem einfachen Voraussagen, was geschehen wird, ist die Treue Gottes. Er macht Mose eines deutlich. Du gehst nach Ägypten, um mein Volk aus Ägypten zu holen. Und ich bin der Gott, der es tut, weil ich mein Volk liebe, weil ich einen Bund mit ihm geschlossen habe. Und in diesem Bund werde ich meinen erstgeborenen Sohn niemals vergessen. Ich werde ihn erlösen. Gott zeigt seine Treue. Aber dann sehen wir auch die zweite Seite dieser Münze, nämlich, dass Gott unsere Treue fordert. Und das ist der zweite Punkt heute Morgen, unser Gehorsam. Unser Gehorsam. Ich glaube, die Verse 24 bis 26 sind die wahrscheinlich schwierigsten und meist diskutierten Verse im gesamten Alten Testament. Und ich übertreibe damit nicht. man kann 5 Kommentare lesen und 7 verschiedene Meinungen am Ende dazu haben. Es sind die Verse, die im Alten Testament am meisten diskutiert werden, weil sie uns auch am meisten Fragen aufwerfen. Es geschah aber, als er unterwegs war in der Herberge, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Im Hebräischen steht hier, da besuchte Gott ihn. Und es war kein freundlicher Besuch, wie wir sehen. Es war das Gegenteil. Und die Frage, die wir uns stellen, ist automatisch, wieso will Gott Mose töten? Das macht doch in der gesamten Geschichte überhaupt keinen Sinn. Am Berg Sinai ist er ihm im Dornbusch erschienen, in einem Feuer, das brennt, aber den Busch nicht verbrennt. Und er hat ihn mit ihm sogar diskutiert und hat ihn berufen und sendet ihn extra nach Ägypten, um sein Volk zu erlösen. Und jetzt auf dem Weg dorthin will Gott Mose töten. Wieso? Und die Antwort ist einfacher, als wir denken. Die Antwort ist wegen Moses Sünde. Wegen Moses Sünde. Gott hat einen Bund mit Abraham geschlossen. Wir haben gesehen, Gott ist treu. Er hält diesen Bund. Und er hat versprochen, dieser Bund ist ein ewiger Bund, der nicht aufgelöst wird. Ein Bund zwischen Gott und Abraham und all seinen Nachkommen. Aber dieser Bund fordert auch eine Bedingung. Gehorsam. Jeder Bund, den Gott schließt, fordert von der anderen Seite Bedingungen, Gehorsam, die sie tun sollen. Und in 1. Mose 17 lesen wir, das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt, zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Das Volk Gottes sollte diesen Bund bewahren. Sie sollten gehorsam sein. Und die Bedingung dafür, das Zeichen dafür war, dass alle männlichen Nachkommen beschnitten werden. Und das ist eine Warnung für uns, weil Mose hat seinen Sohn nicht beschnitten und hat damit gesündigt. Und die Warnung ist nicht gegen Sünde allgemein, sondern die Warnung ist, dass wir innerhalb des Bundes nicht sündigen sollten. Mose hat nicht so gesündigt wie die Ägypter. Oder wie die, die nicht innerhalb des Bundes waren. Moses Sünde war schlimmer für Gott. Mose hat nicht einfach nur gesündigt, indem er gestohlen und gelogen hat. Oder indem er einen anderen Gott angebetet hat, ohne es besser zu wissen. Mose hat gesündigt, obwohl er das Wort Gottes kannte und genau wusste, was Gott gefordert hat in seinem Bund. Und Mose hat den Bund gebrochen. Und eine Sache nimmt Gott ernst in seinem Wort. Bundesbruch. Wenn irgendjemand seinen Bund bricht, muss er dafür bestraft werden. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist eine Warnung, die wir ernst nehmen sollten. Seht ihr, es heißt, jeder, der sich nicht beschneiden lassen will, in 1. Mose 17, soll getötet werden. Und Gott ist konsequent, weil er sagt, der Vater, der sich weigert, seinen Sohn zu beschneiden, muss die gleiche Konsequenz erleben. Und das ist doch das Argument, was wir immer hören. Kleine Kinder haben doch noch gar nicht die Möglichkeit, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Und deswegen ist die Verantwortung der Eltern, dass sie konsequent sind. Und deswegen hätte Mose seinen Sohn beschneiden müssen. Und er hat es nicht getan. Und Gott nimmt es ernst. Gott nimmt es ernst und er besucht Mose, um ihn zu töten. Den auserwählten Knecht. Den, auf dessen Schultern die gesamte Hoffnung für Israel liegt. Zumindest so, wie die Geschichte bis jetzt aufgebaut ist. Er ist der Berufene, der das Volk erlösen soll. Liebe Geschwister, wir sind in einem Bund mit Gott. Und Gott nimmt diesen Bund ernst. Gott nimmt diesen Bund, den er mit uns geschlossen hat, nicht auf die leichte Schulter. Sein Sohn hat sein kostbares Blut vergossen zur Vergebung unserer Sünden. Und Paulus sagt sogar, als er sich mit den Ältesten von Ephesus trifft, Gott hat die Kirche erkauft mit seinem eigenen Blut. Gottes Blut ist vergossen, um uns zu erlösen. Der Bund, den Gott geschlossen hat, ist nicht irgendeine Vereinbarung, sondern Gott nimmt diesen Bund ernst. Und dieser Bund hat eine Bedingung. Und dieser Bedingung sollten wir gehorsam sein. Und wisst ihr, was diese Bedingung ist? Glauben. Gott fordert von uns Glauben. Und ich meine das ernst. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, weil wir generell über Glauben reden müssen, dass ich hier den Glauben an Christus anbringe. Gott nimmt es ernst und es hilft uns nichts, zur sichtbaren Gemeinde zu gehören, zum sichtbaren Bund Gottes und nicht zu glauben. Es ist keine Lösung, es ist keine Hoffnung darin, sonntags einfach nur in den Gottesdienst zu kommen. Liebe Kinder, es ist ernst. Es bringt euch nichts, einfach nur sonntags mit euren Eltern mitzukommen. Gott fordert von euch, dass ihr glaubt, dass ihr an ihn glaubt. Das ist die Voraussetzung. Und wir sehen es im Hebräerbrief, dass diejenigen, die den Heiligen Geist geschmeckt haben und gesehen haben und die Wirkung des Geistes erlebt haben innerhalb der Kirche Gottes, wenn sie sich abwenden von der Kirche und von Christus, dass sie ein stärkeres Gericht erfahren werden. Das Wort warnt uns davor, im Bund Gottes zu sein und nicht zu glauben. Wir müssen glauben. Und wir sehen hier in unserer Geschichte eine Person, die diesen Glauben zeigt. Und diese Person ist nicht Mose, sondern seine Frau. Wir wissen nicht, woher sie das wusste, wir wissen nicht, warum sie es wusste, aber sie wusste, was sie zu tun hat. Und sie hat es im Glauben getan. Sie nahm einen scharfen Stein, hat ihren Sohn beschnitten und sie hat darauf vertraut, dass wenn der Sohn beschnitten ist, Gott Gnade zeigt und der Zorn Gottes sich abwendet. Es ist die Frau Moses, die uns hier den Glauben zeigt, den wir haben müssen. Das Vertrauen darauf, dass wenn Gott uns was verspricht, es wahr ist und wir daran festhalten müssen und dürfen. Das sind also die zwei Dinge, die wir gesehen haben, Gottes Treue und unser Gehorsam. Als letztes wollen wir noch kurz die Reaktion des Volkes betrachten. Und die Reaktion des Volkes ist die Reaktion, die wir haben sollten, wenn wir über den Bund Gottes nachdenken. Es ist Anbetung. Es ist Gottes Anbetung. Das ist der dritte Punkt heute Morgen. Gottes Anbetung. Wir sehen eigentlich zwei Dinge am Ende des Abschnittes, aber ich denke, die zwei Dinge, die zusammenlaufen. Wir sehen die Gemeinschaft und wir sehen die Anbetung. Wir sehen, wie Mose endlich mit seinem Bruder Aaron zusammentrifft. Und wir sehen ja, was das Erste ist, was Aaron macht. Da ging er hin und traf ihn am Berg Gottes und küsste ihn. Das Erste, was Aaron macht, ist sich freuen. Er begrüßt ihn wie ein Mitglied der Familie, wie der lang verschollene Bruder. Ich meine, er war lang verschollen, er war 40 Jahre im Palast des Pharaos und dann 40 Jahre in der Wüste. Und jetzt ist Mose wieder da und er freut sich und sie haben Gemeinschaft, sie reden miteinander, sie reden über das Relevante und Wichtige, nämlich das, was Gott offenbart hat. Und sie gehen zum Volk und sie verkünden das dem Volk Gottes. Und Gott bestätigt Mose, indem er die Wunder tut, die er tun sollte. Und dann sehen wir, da glaubte das Volk. Und bis hierhin sehen wir eigentlich keine große Überraschung. Das ist das, was Gott schon gesagt hat. Das wird geschehen. So wird es eintreten. Und es ist genauso eingetreten, wie Gott es gesagt hat. Hier bestätigt Gott noch einmal, wenn ich etwas verspreche, passiert es. Gott ist treu zu seinem Versprechen, zu seinem Bund. Aber dann sehen wir die Reaktion des Volkes, die Reaktion ist Anbetung. Sie haben gehört, was Mose verkündet hat. Und als sie das gehört haben und es geglaubt haben, was ist ihre Reaktion? Sie neigten sich und beteten an. Die Reaktion ist interessant, weil sie haben es nur gehört, sie haben es noch nicht gesehen. Sie haben gehört, dass Gott sich über sie erbarmt hat. Sie haben gehört, dass Gott sie erretten wird. Aber sie haben es noch nicht gesehen. Und dennoch haben sie Gott angebetet. Das ist eigentlich eine Zurechtweisung der Perspektive. Wie oft neigen wir dazu, Gott in Lob und Dank und Anbetung zu begegnen, wenn wir was Tolles erfahren haben? Wenn es uns gut geht, wenn wir das Ergebnis gesehen haben. Aber das Volk Gottes zeigt uns hier, dass wir Gott anbeten sollten, aufgrund dessen, was er uns versprochen hat, was kommen wird. Auf die Herrlichkeit, die noch vor uns liegt. Auf die Schönheit, die noch kommt. Seht ihr, zu dem Zeitpunkt, wenn wir ehrlich sind, wusste das Volk noch nicht zu 100%, ob es wirklich so geschehen wird, wie Moses ihnen gesagt hat. Aber sie haben ihrem Gott vertraut. Und der Gott hat sich in Macht und Herrlichkeit bewiesen. Und sie beten ihn an. Ein englischer Prediger hat einmal gesagt, dass jede Lehre, jedes Dogma, mit dem wir uns beschäftigen, am Ende zur Anbetung führen muss. Wenn wir uns mit Theologie beschäftigen, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir das Wort Gottes studieren, dann muss unsere Reaktion am Ende immer Anbetung sein. Unsere Lebensumstände mögen unter aller Sau sein. Und vielleicht die negativsten, die wir uns vorstellen können. Unsere Beziehungen zu unseren Familien sind vielleicht nicht immer die besten. Aber wenn wir das Wort Gottes lesen und hören und die Wahrheiten Gottes lesen und hören, dann sollte unsere Reaktion eine sein: Anbetung Gottes, Lobpreis Gottes, ihm die Herrlichkeit und Ehre zuschreiben. Und vor allem, wenn wir die Wahrheit des Evangeliums uns vor Augen führen, dass Gott uns alles gibt in Christus. Er hat uns die Sünden vergeben und er wird uns alles geben, was wir brauchen. Und er wird uns noch mehr geben. Er gibt uns eine neue Heimat, eine neue Herrlichkeit, eine ganz neue Perspektive in der Heiligkeit Gottes, eine neue Schöpfung, die nicht mehr unter der Sünde leidet, einen neuen Leib, der nicht mehr vergeht, ein erneuerter Mensch werden wir sein, der nicht mehr sündigt. Und in der Herrlichkeit gibt es nicht mehr die Möglichkeit zu sündigen. Alles Schlechte ist weggenommen. Wenn wir uns damit beschäftigen, mit dem Evangelium, dann sollten wir Gott anbeten. Das ist die Wahrheit, die wir hier finden. Das ist das, was das Volk Gottes getan hat. Sie haben gehört, was geschehen wird, und sie haben Gott angebetet. Gott ist treu. Und das ist das, was wir die ganze Zeit im zweiten Buch Mose sehen werden. Gott ist treu, das Volk ist untreu. Gott bricht seine Treue nicht. Und dennoch fordert Gott auch von uns Gehorsam. Und deshalb kann ich euch nur noch einmal auffordern: Glaubt an Christus. Glaubt an den ewigen Erlöser, an den Sohn Gottes. Was haben die Apostel gesagt? Glaub an den Herrn Jesus Christus und du wirst errettet werden. Das ist die Bedingung, die uns Gott gibt. Und das ist die einzige Bedingung, die uns Gott gibt. Und nur durch den Glauben an Jesus Christus kannst du am Ende wirklich errettet sein und erlöst sein. Und zuletzt möchte ich die Möglichkeit nutzen, um uns zu ermutigen, dass wir die Gemeinschaft aufsuchen, die uns Gott gibt. Dass wir die Zeiten, die wir zusammen haben, nutzen, um Gott gemeinsam anzubeten und ihm Ehre und Lob zu geben. Lasst uns beten.